Und da hat es mich sehr, sehr erstaunt, dass wir 20 Jahre später immer noch dieses Jammerlappen-TV, nenne ich das ja, oder Sina nannte es vorhin Hartz-IV-TV, also irgendwie so dieses immer gleiche Framing und Branding, diese gleiche Schublade des Elends, der Armut, der Unselbstständigkeit, der Bedürftigkeit immer noch haben. Und das war für mich tatsächlich der größte Schock.
Hallo und herzlich willkommen zur 59. Folge des Tiny Family Podcasts, dem Podcast für Alleinerziehende. Mein Name ist Magdalena, ich bin dein Podcast-Host des Tiny Family Podcasts, Selbsttrennungsmama seit über 6 Jahren, Mama von einem Wildlingskind von 7,5 Jahren, Pädagogin, Podcasterin, Studierende, Trennungsdoula. Genau, und heute geht es um die Frage, was brauchen Alleinerziehende heutzutage wirklich. Ich bespreche diese Frage und ihre Geschichten und ihre persönlichen Inputs mit Sina und Silke von Das AE-Team, einem weiteren Alleinerziehenden-Podcast. Und ich freue mich total. Und ich kann dir jetzt schon verraten, was Alleinerziehende wirklich brauchen, ist kein neuer Partner, ist nicht die allerschickste Wohnung und auch kein super involvierter Baby-Daddy, wenn er das nicht sein möchte oder soll. Sondern, was es ist, erfahrt ihr in dieser Folge. Falls du wiederkehrende Zuhörerin oder Zuhörer bist, wünsche ich dich an dieser Stelle herzlich willkommen. Falls du neu hier bist, dann wünsche ich dich genauso herzlich willkommen. Hör dich durch die Folgen. Ich hoffe, dass in der einen oder anderen Folge etwas für dich dabei ist, was du dir mitnehmen kannst, was dein Leben ein bisschen leichter machen kann oder die Aussicht auf dein Leben durch die Trennung ein bisschen beschwinglicher machen kann. Eine Location heute, die ich gerne grüßen möchte, ist Salzburg. Und zwar gibt es auch hier viele ZuhörerInnen, die immer wieder einschalten. Ich freue mich sehr. Genau, wunderschönes kleines, also eigentlich großes Städtchen mitten im Alpenvorland in Österreich. Kann auf jeden Fall einen Besuch dorthin empfehlen. Genau, also hallo nach Salzburg. Ich freue mich, dass ihr einschaltet und dass ihr da seid. Kurzes Live-Update. Privat hat sich so einiges getan. Ich war auf Social Media jetzt nicht wirklich aktiv die letzten Wochen, weil ich das Gefühl hatte, wenn es jetzt so weitergeht in dem Tempo, rutsche ich in ein Burnout. Deswegen habe ich mich zurückgenommen, ausgemerzt, alles, was ging. Und ja, da bin ich jetzt genau wieder am in die Kraft kommen, langsam aber sicher. Wir sind auch umgezogen dazwischen. Ich habe ein bisschen Uni-Stress noch. Ich bin wieder in der Arbeit gut angekommen nach meiner ewig langen Krankenstandspause durch die Operation. Inzwischen kann ich mein Knie wieder zu, nennen wir es mal, 85% gut einsetzen. Die Muskeln fehlen noch ein bisschen, aber es ist okay. Genau, wir sind in der neuen Wohnung gut angekommen. Falls du es noch hallen hörst, that's it. Ein bisschen was fehlt noch, aber es wird mit jedem Tag heimeliger und es wird zu einem Heim. Und ich bin total froh, dass wir den Schritt gewagt haben. Es ist ein absolutes Investment gewesen in der Hinsicht. Genau. Und der Tiny Family Podcast kommt langsam wieder in die Gänge. Hinter den Kulissen läuft immer wieder einiges ab. Die Trennungsdoula-Beratungen und Begleitungen gehen nach wie vor weiter. Und ja, ich freue mich, immer wieder mit euch in Kontakt zu treten und bald schon haben wir ein Offline-Event geplant, das ich natürlich auch am Podcast erwähnen werde. Genau, falls dir diese oder eine andere Folge gut gefallen haben, dann lass doch ein bisschen Liebe da mit Kommentaren, mit Weiterempfehlungen, mit 5-Sterne-Bewertungen, einem Follow auf YouTube oder auf Instagram und so weiter und so fort. Denn so kann die Community wachsen und gedeihen und ich weiß, was euch gut gefällt und das freut mich sehr. So, und jetzt mach's dir gemütlich. Nimm dir das Getränk deiner Wahl. Ich habe heute nur Tee und Wasser neben mir. Entspanne dich und genieße die Folge mit Sina und Silke vom AI-Team, Folge 59, was Alleinerziehende wirklich brauchen. Let's go! freut mich heute, die alteingesessenen Podcasterinnen Silke und Sina vom AE-Team hier zu haben im Tiny Family Podcast. Genau, ganz, ganz großer Fangirl-Moment. Genau, Silke, Sina, bitte stellt euch doch mal kurz vor.
Ja, hallöchen, schön, dass wir da sein dürfen. Ich bin Sina, 33 Jahre alt, jetzt seit 7 Jahren alleinerziehend mit meinem Sohn und ja, mache, wie du gesagt hast, mit Silke zusammen das AE-Team.
Ja,
herzlich
hallo.
Willkommen.
Hallo, ich bin Silke und mittlerweile schon gestandene 46, seit, oh Gott, fast schon 10 Jahren alleinerziehend, wer hätte das gedacht. Ja, meine Kinder sind, also es hat mich ja damals erwischt, da war die Kleine 14 Tage alt und der Große 3 und jetzt sind sie 9 und 12 und tatsächlich ist das ja fast schon ein Jahrzehnt, auf das ich da zurückblicke. Ich glaube, ich habe da alles mitgenommen, was man mitnehmen kann und ja, freue mich sehr über deine Einladung und dass wir hier sein dürfen.
Wow, wie schön. Also auch so viel Erfahrung in einem Podcast zu haben. Ich habe es mir jetzt gerade im Kopf durchgerechnet. Zusammen zu dritt haben wir circa 20 Jahre auf dem Buckel als Alleinerziehende. Unglaublich viele Erfahrungswerte. Natürlich auch ihr zwei, weil ihr eben das AE-Team den Podcast hochgezogen habt in den letzten Jahren und da auch so stark dran bleibt. Genau, und ich freue mich heute sehr, über eure persönlichen Erfahrungen zu sprechen, wie es war, alleinerziehend zu werden, was die Unterschiede waren, was ihr gleich hattet und dann eben auch, was sich verändert hat. Genau.
Ja.
Wollt ihr mal kurz erzählen, genau, wie ihr denn sozusagen alleinerziehend geworden seid, was da passiert ist und wie es euch auch gegangen ist damit, mit dieser Situation?
Ja, ich glaube ja, dass das ist, was bei uns den Podcast auch so spannend macht, dass das bei Silke und mir nämlich in, ja, auf doch verschiedene Art und Weise passiert ist. Bei mir war das in der Schwangerschaft der Fall. Also ich bin im Grunde mit dem positiven Schwangerschaftstest alleinerziehend geworden. Ja, wow, genau. Das habe ich mir dann auch gedacht, nachdem mein damaliger Partner mir 2,5 Jahre immer wieder gesagt hat, dass er unbedingt noch Kinder möchte. Und ich sei ja auch mehr der Typ für mindestens 2 Kinder. Und naja, er ist eine Ecke älter als ich. Er hatte zu dem Zeitpunkt auch schon eine Tochter. Und da denkt man so als Frau, ich war auch noch sehr jung, als wir uns kennenlernten, war ich erst 23. Und man denkt sich natürlich dann, der weiß, wovon er spricht. Der hat ja schon ein Kind, ne? Also der weiß ja, wovon er spricht. Und irgendwie schmeichelt einem das dann ja auch, ne? Wenn es der Mann ist, der dieses Thema anspricht und nicht die Frau. Ja, und dann war ich irgendwann schwanger. Wir haben zusammen noch den Schwangerschaftstest gemacht und dann war seine Reaktion sehr ambivalent. Also er hat mich zwar noch in den Arm genommen, ich habe auch noch einen Kuss gekriegt und im nächsten Moment sah man schon so im Gesicht, es ratterte hinter der Scheibe, ne? Und ja, dann waren so die nächsten Worte, ja, kann ich ehrlich sein? Habe ich gesagt, ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Also dann meinte er, ja, er glaube, das sei keine gute Idee, wenn ich mit ihm ein Kind kriege. Ich habe gefragt, wie er denn da jetzt drauf kommt. Und sagte, weil ich glaube, dass du dann alleinerziehend sein wirst.
Was?
Ja, genau, das war unser Gespräch. Ja,
wow.
Entsprechend ging das dann erstmal auseinander. Dann gab es nachher noch viel hin und her. Dann hat er mir irgendwie ein paar Tage später irgendwie 20.000 Euro oder so angeboten. Keine Ahnung, ob das Schweigegeld sein sollte. Auf jeden Fall ist das Ganze bis vor Gericht gegangen für den Kindesunterhalt. Es gab auch lange keinen Kontakt. Aktuell sind wir in der Phase, wo es selten mal Kontakt gibt. Also es gibt Kontakt auch regelmäßig, jetzt seit irgendwie 2, 3 Monaten, aber halt auch nur so 1, 2 Mal im Monat. Häufiger nicht, weil mein Sohn aber auch eine krasse Phase hatte, wo er viel nachgefragt hat und wo ich gedacht habe, so jetzt geht es nicht mehr anders, jetzt muss er da irgendwie mal in die Hufe kommen. Und er hat, ich glaube, es hat auch was gebracht. Er ist jetzt so in dieser, er macht mir den Eindruck, okay, ich weiß jetzt, wer das ist. Also diese brennende Frage, wer ist das, wie sieht der aus, scheint wieder so in den Hintergrund zu rücken, weil er ihn ab und zu mal irgendwie hat. Und das scheint gerade ganz okay zu sein und entsprechend, ja, schauen wir mal, ne? Immer alles so nehmen, wie es sich gerade entwickelt und wie es das Kind dann auch braucht. Ja, und Silke, bei dir, ja, war es dann eine doch andere Situation.
Ja,
also, wie gesagt, ich war unverheiratet, ne? Wir haben auch noch nicht richtig zusammen gewohnt und dann mit der Schwangerschaft halt von Anfang an alleine.
Ja, und ich habe das den anderen Klassiker mitgemacht, verheiratet, Haus gekauft, 2 Kinder. Und ja, und dann, wie ich ja vorhin schon sagte, plötzlich noch im Wochenbett und wir hatten ja eigentlich schon das dritte im Visier und ein Hund sollte es auch noch sein. Ja,
Wow.
hat es dann ihm gereicht. plötzlich, so nach zwei Kindern, fällt einem früh ein. Ja, also ihr seht man, wir sind mittlerweile ja schon ein paar Jährchen weiter und es ist einfach eine Schande, was da möglich ist. Und das hat man sich halt auch so nicht vorstellen können, weil man sich vor allem also oder wir alle, ich meine, Sina und ich, wir hacken immer ganz gerne auf den Disney-Film rum, wo im Prinzip mit der großen Liebe, wenn sie denn dann endlich auftaucht, praktisch das Leben in trockenen Tüchern ist und es schön ist bis zum Lebensende. Und ja, und so habe ich mich dann auch eine Zeit lang gefühlt, als ich dann verheiratet war, als wir ein Haus gekauft haben. So dieses ganze erwachsene, verantwortungsvolle mit Kredit unterschreiben. Und man muss noch sagen, dass ich damals das Haus bezahlt habe. Ich hatte das höhere Gehalt. Das ist ja auch was, was sehr selten ist, dass dann die Frau, er war so auch noch in der Findungsphase, hatte zwar auch schon im gleichen Bereich gearbeitet, aber hat dann nochmal umgesattelt, hat sich selbstständig gemacht, ein Unternehmen gegründet. Auch alles noch währenddessen. Ja, und dann, ja, man fühlt sich so sicher, man hat noch eine Bank gekauft, die vorm Haus dann stand, wo ich mich schon so habe sitzen sehen, wir als Großeltern im Sonnenuntergang. Ja, die habe ich dann verschenkt. Und ja, und das hat mich natürlich dann aus ganz anderen Wolken rausgerissen, weil jeder Plan, den ich bis dato dann hatte, zu dem Rest meines Lebens halt ja nicht mehr Existenz war und neu gedacht werden musste.
Ja, ganz krasse Geschichten. Verstehe ich auf jeden Fall. Wie ist es euch dabei gegangen? Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie es emotional war, wie es dann auch natürlich nach außen getragen wurde?
Oh, Weltuntergang. Also absoluter Weltuntergang. Also für mich war es irgendwie doppelt so krass, weil zum einen ja diese plötzliche Trennung dann da war und dann zum anderen natürlich auch diese, ey, ich werde Mutter zum ersten Mal. Also da ändert sich ja sowieso schon alles. Also selbst wenn jetzt das Setting ein sehr positives ist, ist das ja schon auch eine Situation, die vielleicht auch in einer Ehe erstmal irgendwie verunsichert, weil ja, da wächst halt jetzt was und das wird immer größer und irgendwann kommt das raus. Und also da sind ja viele Gedanken dabei. Und es war am Anfang für mich persönlich auf jeden Fall ganz schlimm, weil ich ja auch so am Anfang war, wie gesagt, das war ja mit dem Schwangerschaftstest, da steht ja auch die Entscheidung noch komplett offen, will man das Kind oder nicht. Und ich finde, das ist eine super gefährliche Situation, auch so fürs eigene Seelenheil, diese Situation, weil um die Frage, will ich es oder nicht, machst du dir keine Gedanken mehr, wenn du verlassen wirst und euer Kind ist ein Jahr alt, ne? Weil das Kind ist halt einfach dann schon da. Aber so gibt es, glaube ich, viele Frauen, die in der Situation sind und sich denken, ich schaffe das nicht alleine, eigentlich will ich es gerne, aber ich schaffe es nicht alleine, ich mach's weg. Und die dann da seelisch und psychisch sehr, sehr, ja, bis an ihr Lebensende vielleicht sogar dran zu knapsen haben, ne? Ich war, also für mich war immer klar, ich wollte Kinder und ich war total überrascht, dass ich dann plötzlich in so einem Vakuum war. Also ich konnte überhaupt nicht denken, also ich konnte überhaupt nicht irgendeine Entscheidung treffen, weder in die eine Richtung noch in die andere, nicht mal eine Tendenz. Mir ging es einfach wirklich nur schlecht in der Phase. Ja, weil du emotional natürlich völlig, völlig fertig bist. Da bricht ja gerade, dir wird ja der ganze Boden unter den Füßen weggerissen. Du hattest ja eine ganz andere Vorstellung und deine Lebensvorstellung wird da einfach so kaputt gemacht. Und ich finde, man kann das auch alles gar nicht in dem Moment realisieren. Man kann das alles erst viel später realisieren. Und ja, auch dieses Bewusstwerden, dass diese Lebensvorstellung halt einfach auch sehr doch von einem anderen Menschen abhängig ist. Weißt du, du kannst dir noch so viel ausmalen und noch so viel für dein Leben wünschen. Es gibt Bereiche im Leben, da hängt das davon ab, dass der andere auch meint, was er sagt. Und wenn derjenige es dann aber nicht tut, da bist du halt völlig machtlos. Du bist dem ja ausgeliefert. Da ist nicht geholfen mit, das kann ich jetzt irgendwie alleine für mich drehen, weil die Situation nun einmal so ist, wie sie ist. Also ich kann ja kein Papa herzaubern, ne? Und das war dann in der Schwangerschaft auch noch ganz schwierig. Ich weiß, dass ich da eine Phase hatte, da saß ich, glaube ich, 3 Tage heulend im Bett und habe mich permanent bei meinem ungeborenen Kind dafür entschuldigt, dass ich keinen Papa für ihn habe, weil ich das selber so schlimm fand. Und viel später kommt dann ja aber erst dieses Realisieren, okay, warum ist das denn so wichtig für mich? Und für mich war das so wichtig, dass er seinen Vater hat, in meinem Kopf, weil ich halt einen Vater habe, der immer da war und das für mich eine wichtige Rolle in meinem Leben ist, ne? Und mein Sohn lernt es ja aber gar nicht erst kennen. Er hat diese Rolle halt nicht. Warum sollte er es vermissen? Also er wächst ja dann grundsätzlich ganz anders auf. Und ich habe immer diesen Verlust so im Herzen gehabt für ihn, den er ja eigentlich gar nicht hat zu einem Zeitpunkt. Also das war, also der Anfang war schon schwierig, vor allen Dingen auch, weil mein Arbeitsvertrag in der Situation ausgelaufen ist. Und du
Oh.
findest, ich weiß noch, wie ich so dachte, ich saß hier in meiner neuen Wohnung, die Küche, die Anzahlung mit meinem letzten Weihnachtsgeld getätigt, saß hier, habe irgendwie von 800 € Elterngeld und in 200, nicht mal, damals waren es ja noch irgendwie, weiß ich nicht, 170 € oder was, Kindergeld gelebt. Also ich hatte irgendwie knapp 1.000 € zur Verfügung im Monat, habe davon hier Miete und alles andere bezahlt. Ich weiß mittlerweile auch, wie man 2 Wochen mit 10 € klarkommt, ne? Also es waren ganz hervorragende Zeiten. Und dann sitzt du hier so auf dem Boden und füllst irgendwelche Sachen aus für deinen Anwalt. Und ich weiß noch, wie ich da saß in diesem Papierhaufen und mir so dachte, wie konnte das passieren? Wie konntest du von da, wo du warst, in dieses Hartz-IV-TV fallen? Also ich habe wirklich gedacht, ich bin hier jetzt bei RTL 2 im Hartz-IV-TV und ja, bist halt ganz unten angekommen, weil weiter runter geht's nicht. Hatte das Glück, dass ich ja eine Familie habe, die mich dann auch sehr unterstützt hat in dem, was ich dann so gemacht habe. Aber es ist trotzdem absolutes staatliches Versagen auch. Also du bist halt im ersten Lebensjahr oder auch in der Schwangerschaft einfach komplett ungeschützt.
Und
Und da
abhängig.
und abhängig, komplett klar. Also da, das ist einfach echt, das dürfte überhaupt nicht sein. Auch das, es hat dann noch sehr lange gedauert bis zum Gerichtsprozess. Also ich wusste im September, ich bin schwanger. Im Oktober saß ich bei meinem Anwalt, weil ich das geklärt haben wollte, bevor das Kind Ende Mai auf die Welt kam. Das Ergebnis war, der Gerichtsprozess war dann im Januar 2018. Das, also ich saß 2016 im Oktober bei meinem Anwalt und im Januar 2018 saßen wir dann vor Gericht und das ging auch nur so schnell, weil wir über persönliche Kontakte die Richterin kannten, die es, glaube ich, dann ein bisschen vorgezogen hat. Ansonsten hätte es wahrscheinlich noch länger gedauert. Und das kann nicht sein, weil bis dahin habe ich ja schon fast ein Jahr mit diesem Kind irgendwie überleben müssen. Aber wovon denn, ne? Also da kann halt nicht jeder irgendwie auf irgendwas zurückgreifen. Und das, das hat dann ganz viel Wut auch mit sich gebracht. Also da war zum einen diese Trauer durch diese tiefe Verletzung, dann das, wo man so reinfällt in dieses Schuldsystem, was einem die Gesellschaft auch spiegelt, dieses, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht dies genug, ich bin nicht jenes genug. Wenn die einfache Antwort ist, nein. Das ist ein Arschloch, der sich seiner Verantwortung entzieht. Ende der Durchsage. Aber ja, man schämt sich ja am Anfang auch dafür, dass man eben diesem Bild nicht entspricht, weil eben, weil man niemanden darüber reden hört. Was ja auch mit der Grund ist, warum wir jetzt irgendwann dann diesen Podcast gestartet haben, um das Ganze mal sichtbarer zu machen, weil wir sind eine riesige Gruppe und es sind keine dummen Frauen und es sind auch keine hässlichen Frauen und weißt du, es hat alles damit überhaupt nichts zu tun. Es ist einfach verdammt einfach für einen Teil in dieser Rechnung zu gehen und die Tür hinter sich zuzumachen und alles auszusitzen und einfach mal zu gucken, was passiert und auch auf irgendwelche Anwälte vielleicht nicht zu reagieren, bis es wirklich gar nicht mehr geht und eine Haftstrafe droht. Aber bis dahin hat so ein Kind schon 2 Jahre gelebt und das deutlich unter seinem Lebensstand. Also da kommt so ganz viel Wut mit rein. Ich habe ganz viel recherchiert, diese tiefe Trauer. Also das war ein sehr großes Gemisch und wir sagen ja immer, wir durchlaufen alle eine Heldenreise. Und das sind halt tatsächlich auch halt die ersten Phasen, bis es irgendwann einen Punkt gibt, wo sich dann das Blatt irgendwie wendet, wo du wieder selber in die, ja, Selbstermächtigung kommst. Aber das kommt halt erst sehr viel später. Und deine Frage war ja, wie ging es uns damals in dieser Trennungssituation? Und das war definitiv nicht schön.
Sina, kurze Frage noch. Wie hast du dich, du hast ja gewusst, dass du Single Mom sozusagen sein wirst, wie hast du dich auf die Geburt vorbereitet, mit diesem Wissen und wie ist es, also wenn ich fragen darf, wie ist es dir dann zur Geburt oder um die Geburt im Wochenbett gegangen?
Spannenderweise habe ich wirklich nur bis zur Geburt gedacht. Also
Oh, ich auch.
ich habe das gemacht, was man halt so macht. Also zum Geburtsvorbereitungskurs gegangen und ja, irgendwelche Apps gehabt. Ja, heute ist dein Baby so groß wie eine Avocado, weißt du, solche Sachen halt. Baby-Erstausstattung irgendwie angeschafft, ein bisschen Babyklamotten geshoppt, versucht sich irgendwie auch drauf zu freuen, natürlich dann in solchen Momenten. Meine Mutter war natürlich hellauf begeistert, dass sie Oma wird und hat dann da gute Stimmung reingebracht. Das war einer der lustigsten Momente überhaupt, als ich ihr das dann sagte, weil ich hatte ihr schon gesagt, ich müsste über was reden und dann war ich auf dem Weg zur Arbeit und da rief sie mich an. sag mal, du wolltest doch noch über irgendwas reden. Also sie hat irgendwie gemerkt, da stimmt was nicht. Und dann bin ich auf dem Weg zur Arbeit, weil ich eh durch diesen Ort, wo meine Eltern wohnen, durchfahren musste, gerade angehalten, bin rein, völlig verheult, völlig am Heulen. Ich bin schwanger, aber alleine. Und meine Mutter, ey, voll das Feuerwerk im Gesicht. Ne? So, was? Das ist ja wundervoll. Hat sich total gefreut, den Teil mit, ich bin dann aber alleine. Der wurde dann erst später besprochen. Aber sie hat sich erstmal mega gefreut, dass sie Oma wird.
Auch schön.
Ja, genau. Und sie hat dann auch eine wichtige Frage gestellt. Sie hat dann gefragt, okay, was willst du denn eigentlich vom Leben? So, ne? Und da habe ich gesagt, eigentlich will ich nur meine Bücher schreiben und meine Kinder haben. So, und damit war eigentlich die Entscheidung dann auch gefallen. Und ich meine, das ist genau das, was ich mache. Ich habe mein Kind und ich schreibe heute meine Bücher, ne? Also eigentlich ist es genau so aktuell, wie es sein sollte. Aber das war echt, ja, aber deine Frage war eine andere, ne? Deine Frage war,
Ja,
wie ich mich vorbereitet habe und dann im Wochenbett. Also bis
genau.
zur Geburt irgendwie so gedacht, weil da wird man ja so gut angeleitet. Auf alles, was dann kommt ab der Geburt, bereitet einen ja keiner vor, geht auch nicht, weil es ja höchst individuell ist. Also ich hatte dann in der ersten, erstmal waren wir, weil es ein Kaiserschnitt war, 5 Tage im Krankenhaus und dann war meine Mutter viel hier, bis die dann irgendwie 1,5 Wochen später selber ins Krankenhaus musste. Und dann war ich aber irgendwie so weit, dass ich dann auch, ja, sie aus dem Krankenhaus abgeholt hat mit meinem Sohn. Das war dann so unsere erste weitere Fahrt, wo wir, glaube ich, auch das erste Mal mit nach Löhne gefahren sind. Also zu meinen Eltern, ist halt 20 Minuten von hier entfernt. Und das war auch ganz komisch. Ich finde, so Autofahren mit einem Neugeborenen ist was völlig anderes als Autofahren vorher.
Ja, auf
Aber
jeden Fall.
das geht dann auch ganz schnell wieder weg, ne? Also so die ersten Fahrten ist so, oh mein Gott, es darf jetzt nichts passieren. Ich will auch nicht zu dolle bremsen. Die Ampel darf jetzt nicht rot werden. Ja, so ein Blödsinn halt, ne? Also ja, ich glaube, das ist so ein ganz normales Mom-Life und ganz ehrlich, ich glaube, so großartig anders wäre es mit Partner auch nicht gelaufen. Ja, klar, also natürlich für einen selber. Man hat dann vielleicht mehr so das Gefühl, man ist nicht alleine, ist noch jemand da. Aber am Anfang ist man so beschäftigt, weshalb ich dann ganz viel, glaube ich, auch weggedrückt habe, was sich dann irgendwann viel später körperlich auch Bahn gebrochen hat. Aber man ist ja so beschäftigt erstmal, dass man da weniger drüber nachdenkt. Und es wird vieles auch völlig irrelevant plötzlich. Das heißt, ich war, glaube ich, ab da auch dann besser da drin, gewisse Dinge einfach meinem Anwalt zu überlassen und da gar nicht mehr emotional so einzusteigen, weil ich einfach andere Dinge zu tun hatte. Diese Ablenkung, aber es war auch eine Ablenkung von den eigenen Emotionen, was wiederum nicht gut ist, aber das war mir zu dem Zeitpunkt auch überhaupt nicht bewusst.
Ja, es hatte damals einfach vermutlich nicht so viel Platz, einfach weil du dann
Genau.
hauptverantwortlich warst für so ein kleines Wesen und
Ja.
alles neu war.
Genau.
Silke, wie ging es denn dir? Ja, der Boden unter den Füßen war weg. Also es war, ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich saß oder lag vorm Fernseher, mein Töchterchen war gerade auf dem Bauch eingeschlafen und er hatte schon von mir eine Woche vor der Geburt die Aufgabe aufgedrückt bekommen, seinen Sohn ins Bett zu bringen, damit er das lernt. Das hatte ich ja bis dato 3 Jahre lang gemacht und unser Sohn war nicht gerade der einfachste. Ja, und dann, es gab ein Thema, das ich mit ihm noch sprechen wollte. Da waren nämlich kleine finanzielle Ungereimtheiten, die ich erklärt haben wollte. Und das hat er dann zum Anlass genommen, das Ganze dann zu beenden. An diesem Abend, wo ich, also ich, mir ist da nichts zu eingefallen, was Sina sagte, dieses Vakuum im Kopf, das war, weißt du, du hast ja deine Babytochter auf dem Bauch, du bist im Wochenbett, bist ja eh eigentlich die, die jetzt erstmal geschützt und behütet werden sollte. Und dann kriegst du so eine Arschbombe. Und dann macht man halt so die Klassiker. Ne? So, ja, wollen wir in Therapie gehen? La 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 la. Irgendwie so, man rattert so das runter, was man mal im Fernsehen gehört hat, wenn so eine Situation auftaucht, so völlig auf Autopilot. Hab dann aber gemerkt, dass da irgendwie gar keine Gesprächsbereitschaft ist. Das fand ich dann auch merkwürdig. Wie gesagt, völliges Vakuum, bin dann erstmal ins Bett mit der Kleinen. Wollte da erstmal in Ruhe drüber nachdenken, was aber keine Ruhe war. Und man weiß ja auch, dass die Emotionen auf die Kinder übergehen. Jedenfalls habe ich die ganze Nacht überlegt und bin dann am nächsten Morgen zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich nur so sein kann, dass er vielleicht auch gerade irgendwie ein Problem hat oder ja, vielleicht auch mit der Situation, jetzt zum zweiten Mal Papa geworden zu sein, vielleicht auch irgendwie Schwierigkeiten hat und einfach, das macht man manchmal in Beziehungen ja so unglaublich überreagieren und den anderen so richtig hart verletzen. So von wegen, so bam, so einem Pfund hinknallen und am nächsten Tag dann bräunen. Aber als ich dann runterging, war ich wirklich guter Dinge, dass das nur ein doofer Scherz, also ein ziemlich doofer Scherz gewesen war. und war auch bereit für alles. Hauptsache, wir bleiben zusammen. Aber da merkte ich, wie ich gegen so eine Wand lief. Also da war keinerlei, gar nichts mehr, wo ich dachte, bitte was, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Also ich konnte das mir auch nicht angucken, wie dann da unser Sohn mit ihm Zähne geputzt hat und er ihn dann in den Kindergarten gebracht hat. Und dann hatte ich ja zum Glück damals noch eine Hebamme. Ich habe der die Situation geschildert und die riet mir dann erstmal, das Feld zu räumen. Und dann habe ich meine Babytochter genommen und ich bin erstmal zu meiner Schwester verschwunden, einfach um mich über die Situation klar zu werden. Und meine Schwester ist Hebamme. Die
Oh.
erkannte das ein oder andere Drama schon aus eigenen, ne, wenn man so im Wochenbett dann die Frauen besucht. Und dann habe ich meint, ja, was soll denn jetzt werden? Was soll denn jetzt werden? Also ich meine, weißt du, wenn du Single bist, ja, kannst du ja noch Entscheidungen treffen. Oder auch wie bei Sina, du bist dann halt alleine am Heulen. Aber wie soll ich denn heulen mit zwei kleinen Kindern? Das geht doch gar nicht. Ja, und wie wollen wir da und wie schnell kann da einer aus? Ich kann dich ausziehen. Nee, ja. Und da hat sie mir gesagt, und das war irgendwie so ein ganz beruhigender Tipp, weil ich wie so ein kleines Vögelchen so aufgeregt im Nest war, sagte sie so, da wird sich jetzt gerade mal gar nichts ändern. Ich so, ja, wie, der hat sich doch jetzt von mir getrennt und das kennt man halt so aus der Zeit davor. Man kennt es ja nicht, sich als Elternteil zu trennen, hat man noch nie vorher gemacht. Dass man klar, wenn einer sagt, er will nicht mehr, dann hat man sein Zeug genommen, ihn noch bös angeguckt und die Tür zugekloppt. Ja, und das war's dann. Dann hat man tagelang geheult, die beste Freundin angerufen, auf der Arbeit irgendwie sich krank schreiben lassen und erstmal durchlitten. Ja, und das geht nicht, wenn man
Das
zusammen
geht
wohnt.
nicht.
Das geht nicht. Und da habe ich mir gedacht, ja, wie? Ja, er hat sie gemeint, was? Da passiert jetzt erstmal nichts. Du fährst dann wieder heim und dann müsst ihr erstmal noch eine Zeit lang gemeinsam klarkommen. Wäre natürlich schön, wenn er ein Jahr bleibt, damit ihr halt erstmal irgendwie, sage ich mal, die Kleinste aus dem Gröbsten raus ist. Und das fand ich eine ganz gute Idee. Und tatsächlich war es so, und wir haben nie den Klassiker gehabt. Also das, was man oft in diesen Kinderbüchern dann findet, von wegen, die Eltern haben viel gestritten oder so, hatten wir nie. War total harmonisch. Deswegen habe ich es überhaupt nicht kapiert. Ich meine, wir haben den ganzen Tag aufeinander gehockt, 24/7, weil ich von zu Hause auch schon selbstständig war, er seine Firma von zu Hause aus aufgebaut hat, wir sogar noch Mitarbeiter hatten, die dann da rein und rausgegangen sind. Ich habe mich auch mit der einen Mitarbeiterin unterhalten. Ich so, sag mal, hast du da irgendwas mitbekommen? Was ist denn los? Und sie so, du, ich verstehe das auch nicht. Ja, also wir saßen alle zusammen am Mittagstisch bei uns im Wohnzimmer, ja. So eine Situation hatte ich damals und deswegen dachte ich mir, wenn das doch irgendwie so harmonisch noch irgendwie ist, auch obwohl natürlich in mir alles, also auch ziemlich, also Gift und Galle und wütend und halt dieses Nicht-Verstehen, also ich wollte es einfach nur verstehen. Also das war für mich alles so ganz merkwürdig und was halt noch sehr merkwürdig war, war halt die Nachbarschaft, die natürlich die Glückwünsche brachte für das neugeborene Kind, der, wir hatten auch mal so Straßenfest, das war eine recht enge Nachbarschaft, ja so, ja und Glückwunsch und ja, wie geht's denn dem Papa, wie findet er das denn? Und du sitzt da und denkst dir so, ich kann da überhaupt nicht drüber sprechen. Ich kann da überhaupt, also es war eine Situation, in der ich überhaupt keinen Plan hatte, wie man darüber spricht, was man sagt, mit wem man was sagt. Und da war ich nur sehr dankbar, als irgendwann eine Nachbarin vor mir stand, die mir erzählen wollte, dass sie sich von ihrem Mann getrennt hat, weil er sie betrogen hatte. Die hatten schon ältere Kinder, die waren ein bisschen älter als ich. Und dann, das war zum ersten Mal, dass ich drüber sprechen konnte. Und ich so, du, Birgit, das ist die Situation hier gerade. Und dann waren wir so die Schwestern in der Not und sie hat dann meine Tochter genommen und ist mit ihr spazieren gegangen, während mein Sohn im Kindergarten war, dass ich halt die nächsten Schritte auch planen konnte. Ja, auch überlegen konnte, was mache ich mit dem Haus? Möchte ich da wohnen? Möchte ich woanders hin? Möchte ich vielleicht zurück in die Heimat, wo ich nie wieder hin wollte, jetzt aber doch hier wohne? Und ich habe ein Haus verkauft alleine, ja. Und da sind so viele Dinge dann ins Rollen gekommen. Aber es war sehr, sehr krass, ja.
Ausnahmezustand einfach.
Also unerklärlich, weißt du, das, was Sina vorhin meinte, es kann dir keiner erklären, wie es ist, zum ersten Mal Eltern zu werden. Es kann dich kein Film und keine Literatur nichts darauf vorbereiten. Aber es kann dich auch nichts darauf vorbereiten.
Nein.
Nichts, gar nichts. Das kann man nur verstehen, wenn man es selbst erfahren hat.
Ja, absolut.
Besonders gibt es auch gar nicht viele gute Role Models jetzt in Filmen oder in Geschichten, sondern es ist immer
Nee.
so dieses tragische Ende. Also ich glaube, wir dürfen alle Trennung und Alleinerziehen sein revolutionieren und
Ja,
da
bitte.
das Positive anhängen.
Ich sage immer,
Unser
die
Allein.
Ansatz. Ja.
Ja, ich sage immer, die Alleinerziehenden sind meine Task Force, weil das ist ja das, was wir auch gerade in der Gesellschaft beobachten. Diese Co-Abhängigkeiten machen jetzt halt so richtig Ärger. Ja, also so dieses, ne, so dass das Weibliche möchte wieder, ja, in so eine Gleichwertigkeit kommen und es fällt uns so viel auf, ja, und es wird uns so bewusst und dann gibt es auch wie kann das denn sein? Wir leben im Jahr, ey, den Satz, wir leben im Jahr 2024 oder 2023 oder 2022 habe ich schon so oft gehört, ja. Und wie kann das denn sein? Wo ich sage, ja, herzlichen Glückwunsch, ja. Schön, dass du jetzt auch mal auf dem Level bist. Und ich, wie gesagt, seitdem ich alleinerziehend bin, hinterfrage ich halt auch sehr viel. Meine Mutter war selber schon Alleinerziehende und ich war tatsächlich sehr erschrocken. Ich wollte niemals in ihre Fußstapfen treten. Und dann habe ich gemerkt, dass es sich wie ein roter Faden auch durch unsere Familie zieht, sowohl mütterlich als auch väterlicherseits. Ein Haufen Alleinerziehender. Da dachte ich mir, alles klar. Und ich war aber sehr erschrocken, dass nachdem meine Mutter Alleinerziehende war, da haben sie den Klassiker gemacht mit, wir warten, bis die Kinder älter sind. Deswegen habe ich eine sehr lieblose Familie gehabt. Also keine guten Eltern, keine liebenden Eltern in dem Sinne, keine guten Vorbilder für eine gute Beziehung. Und da hat es mich sehr sehr erstaunt, dass wir 20 Jahre später immer noch dieses Jammerlappen-TV, nenne ich das ja, oder Sina nannte es vorhin Hartz-IV-TV, also irgendwie so dieses immer gleiche Framing und Branding, diese gleiche Schublade des Elends, der Armut, der Unselbstständigkeit, der Bedürftigkeit immer noch haben. Und das war für mich tatsächlich der größte Schock, das auch im Außen immer noch so gespiegelt zu bekommen.
Ich bin auch selbst Scheidungskind. Meine Eltern haben sich geschieden, also getrennt, als ich 12 war, geschieden, als ich 13 war. Und wir haben dann bei meiner Mutter gelebt und ich war immer unglaublich wütend auf meine Mutter, obwohl die gar nichts dafür konnte. Also die hat wirklich irgendwie das alles über Wasser gehalten. Und es war irgendwie so, ja, ich habe es halt so hingenommen. Und dann bin ich selbst alleinerziehend geworden und dann ist es mir erst so schrittweise wie Schuppen von den Augen gefallen, was ich eigentlich für Vorurteile gegen diese Lebensform hatte. Und ich war selber da drinnen. Also ich will nicht sagen dieser Selbsthass, aber dieser Abscheu darüber. Jetzt sozusagen ganz unten in der Gesellschaft angekommen zu sein,
Ja.
sinnbildlich gesprochen.
Ja, da wirst du ja sofort reingeschmissen.
Genau,
Aber
ja.
ganz unten ist ja immer das Fundament und das ist das, was sich so
Sehr
entwickeln darf.
schön.
Das ist ja das, was man dann erkennen darf im
Und
Laufe
neu
dieser Reise.
aufbaut, ja.
Weil ohne dieses starke Fundament kannst du auch nichts bauen.
Genau, das stimmt. Und da möchte ich gleich anschließen dran. Also ihr seid da hineingeschmissen worden in dieses Alleinerziehensein. Und ihr musstet dann durch diese dicke Mitte gehen. Wie war das? Wie seid ihr dann, welche Transformation, ich will, nein, ja, Transformation kann man nicht unbedingt sagen, welche, wie
Reise.
habt ihr euch damit angefreundet?
Ja, also ich glaube, es gibt immer noch Momente, wo wir so denken, nee. Also ich glaube, in manchen Momenten darf man auch einfach versuchen, da im Außen was zu verändern, indem man es im Innen fängt. Also es fängt ja im Innen immer an. Wenn du eine Veränderung im Außen willst, brauchst du auch eine Veränderung im Innen. Und ich glaube, die erste Veränderung, die wir alle brauchen, ist die Situation zu unserer machen. Also das wirklich anzunehmen und nämlich nicht dieses schambehaftete, ich will das ja gar nicht, ich will diesem Bild nicht entsprechen, sondern hinzugucken, wie sieht es denn eigentlich wirklich aus und zu erkennen, ja, oder sich auch mal die Frage zu stellen, inwiefern wäre denn mein Leben mit meinem Kind anders, wenn jetzt noch ein Partner da wäre? Und ich glaube, da würden sehr viele Frauen feststellen, dass es ganz so anders gar nicht aussehen würde oder vielleicht sogar schlechter aussehen würde, ja. In manchen Punkten vielleicht besser, aber es wird sich wahrscheinlich irgendwie die Waage halten. Kommt drauf an, auf welchen Aspekt man da guckt. Wenn es natürlich eine super harmonische Beziehung ist, dann ist das natürlich wundervoll, wenn man da ja dann wieder ja auch selber mehr Liebe erfährt, ne? Weil ansonsten ist es ja wirklich auch ein Haufen Arbeit und ich finde, das ist so das, was vielleicht am meisten fehlt, auch heute noch ab und zu mal so dieses Gefühl, es ist jemand wirklich auch für mich da, completo tutti, dem ich nicht, wenn ich mal in einer Situation bin, wo ich jemanden brauche, klar kann ich mir dann auch eine Freundin einladen oder so, aber da muss ich ja immer erst alles erklären und erzählen, was jetzt so die letzten Wochen, Monate war. Es bräuchte eigentlich jemanden, der das halt mitkriegt, der halt in diesen Situationen mit dabei ist, ne? Und ja, das fehlt vielleicht, aber. Ja, zu deiner Frage zurück, wie sich das dann entwickelt hat. Also man wächst ja einfach mit seinen Aufgaben und man merkt, dass man es alleine schaffen kann. Und man fängt an, sich ein Netzwerk aufzubauen. Und ich finde, das ist sehr wertvoll. Also sobald man da selber die Situation annimmt und so in die Sichtbarkeit geht, fällt einem auch auf dem Spielplatz erstmal auf, wie viele Frauen tatsächlich in derselben Situation sind und dass man eben nicht alleine ist. Und ich hatte das große Glück, dass wir dann, als er 8 Monate alt war, zum Babyschwimmen gegangen sind. Und ja, seitdem haben wir ziemlich beste Freunde. Das war ganz witzig, weil das in einem Nachbarort war, weil hier das Bad geschlossen war. Und wir waren einmal in demselben Kurs und ein paar Wochen später haben wir uns irgendwie hier im Supermarkt in der Obstabteilung getroffen und so angeguckt, wieder weggeguckt, wieder so, hä, Moment, wir kennen uns doch. Dieser, wie in so einem Film, ne? Angeguckt und dann irgendwie angefangen zu quatschen. So, ja, ach, Babyschwimmen und so. Und ja, dann hatten wir uns verabredet, festgestellt, dass wir in derselben Nachbarschaft wohnen und seitdem sind wir hier irgendwie ein Kopf, ein Arsch. Also das passt sehr gut. Die Kinder sind aufgewachsen wie Zwillinge seitdem und sie ist nicht alleinerziehend, sie hat auch mittlerweile ein zweites Kind und ist verheiratet. Aber es passt halt einfach wunderbar und wir unterstützen uns da sehr und überhaupt ist so das Netzwerk auch so mit Nachbarn ist eigentlich sehr, sehr gut und das ist halt was man sich aufbaut und was ich teilweise, wenn ich das so beobachte, für deutlich stärker halte als die ein oder andere Ehe, die ich hier so sehe. Also ganz oft komme ich nämlich auch in die Situation, dass ich denke, ja, die sind zwar nicht alleine, aber das, was die haben, will ich auch nicht haben. Also es ist ganz oft so, dass ich da auch aus dieser Illusion dann wieder rausfalle, wenn man genau hinguckt. Und das ist was, was man am Anfang nicht tut. Am Anfang hat man Angst, auf dem Spielplatz glückliche Familien zu sehen. Man muss sich aber erlauben, dahin zu schauen, um zu erkennen, dass ganz oft das, was wir da sehen, gar nicht das ist, was wir glauben, was wir sehen und auch gar nicht das ist, was wir eigentlich wollen. Weil so eine richtige tiefe Herzensverbindung haben die allerwenigsten. Das ist wirklich selten. Und ich glaube, dass es da hilft, wenn man erstmal bei sich selber ankommt und erstmal diese Beziehung mit sich selber eingeht, weil das viel stärkend ist. Also hier kommen gewisse Dinge einfach auch nicht mehr ins Haus. Also es gibt Dinge oder Situationen, die würde ich mir im Leben nicht gefallen lassen, weil ich einfach viel zu sehr weiß, dass ich es alleine ja schaffe, dass ich es ja kann. Und das ist was, was man halt erst mit der Zeit dann lernt, ne? Genau.
Ja, die dicke Mitte, hast du schön gesagt. ich habe ja tatsächlich gerade eine Buchreihe gestartet, die heißt Allein mit Kind. Und das haben wir wirklich aufgebaut, stringent nach den Phasen. Also Sina hat am Anfang ja schon diese Heldenreise angekündigt, in der wir uns befinden. Und jeder, der so, was weiß ich, einen Harry Potter-Film oder irgend so ein Klassiker nach Heldenreise aufgebaut, so im Kopf hat, hat ja dieses, am Anfang ist dieses, oh mein Gott, aber zurück geht's nicht mehr. Und in der Mitte ist dieses, die dicke Mitte ist so, ich nenne es mal gern mühsam, ernährt sich das Eichhörnchen. Ja, wenn man einfach versucht, mit so alten Konzepten, Konstrukten weiterzumachen und sich da ganz viele Fragen stellen darf, weil nämlich ich finde, diese klassischen Konstrukte eben nicht mehr gut funktionieren, wenn man alleinerziehend ist. Und danach kommt anders, aber gut, Phase 3. Und die Fragen, die ich mir in der dicken Mitte gestellt habe, sind ja tatsächlich erstmal so ganz existenzielle. Also, wie verdiene ich mein Geld? Wie mache ich das beruflich? Und ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich mit dem ersten Kind schon in die Selbstständigkeit gegangen bin. Man muss sagen, ich bin Diplomdesignerin. Das ist ja ein kreativer Beruf, mit dem kann man auch ganz gut als Freelancerin arbeiten. Habe ich tatsächlich auch vorher schon viele Jahre immer noch berufsbegleitend, also als Teilselbstständigkeit gemacht. Und dann mit dem ersten Kind mich schon vor die, also mir die Frage stellen dürfen. Ich war damals Creative Director in einer Digitalagentur mit so leitende Funktion oder ne, so teamleitende Funktion. Und da war ich nicht selten von 8 Uhr morgens bis abends um 20, 21 Uhr auf der Arbeit. Und da wusste ich, nee, dafür werde ich nicht Mama. Ja, also dafür werde ich nicht Mama, um so gar nicht mehr mein Kind zu haben. Dann kam noch dazu in der Elternzeit, dass das Kind, wie gesagt, ein nicht so einfach zu handelndes Kind war. Ich konnte ihn keine Sekunde weglegen. Der hat sofort angefangen zu brüllen wie am Spieß. Also ich hatte ein Jahr lang Körperkontakt. Das ist auch etwas, wo man erstmal reinwachsen darf. Und da war für mich klar, ich nutze jetzt erstmal die Elternzeit, um mir darüber klar zu werden, wie es beruflich weitergeht. Auch Teilzeit habe ich mir sehr schwer vorstellen können. Ich hatte selber immer mal wieder Mütter, die in meinem Team waren, die dann halt nur vormittags zum Arbeiten gekommen sind. Und das funktioniert überhaupt nicht in dieser Branche, weil vormittags wird irgendwie was besprochen und nachmittags wird halt kreativ gearbeitet. Und wenn die nur zur Besprechung da sind, dann habe ich keine Kraft, also keine Arbeitskraft, ja. Und deswegen wusste ich eine Teilzeit und vor allem dann ist es dann irgendwie immer so ein Gerenne und alles muss so auf den Punkt sein und das Kind rechtzeitig in die Kita abgeschoben. Und Das konnte ich mir alles nicht vorstellen. Dementsprechend
Mhm.
bin ich mir dann als, ne, so mit dem sicheren Anker des Ehemanns und des Eigenheims und seines Unternehmens, das er langsam aufbaute, was erfolgsversprechend war, in die Selbstständigkeit gegangen. Und ja, als dann das zweite Kind da war und die Trennung da war, musste ich mir halt nochmal diese Frage stellen: Bleibt es dabei? Kriegst du das auch mit den zwei Kindern hin? Kriegst du das mit der Kinderbetreuung hin? Weil auch sämtliche Menschen im Umfeld dann gleich anfangen zu schreien mit, du musst unbedingt in eine Festanstellung der Sicherheit wegen. Und dann habe ich wirklich so, also ich habe nicht auf das Außen gehört, ich habe auch nicht auf das, wie macht man es normalerweise gehört, sondern wirklich für mich in meiner individuellen Situation mit dem Wissen über meine Fähigkeiten und und die Eigenheiten meiner Kinder, ja, weil der Große war ja dann schon drei, ich habe das ja dann schon 3 Jahre oder 2 Jahre zumindest gemacht mit der Selbstständigkeit. Und da musste ich mir wirklich das alles nochmal in aller Ruhe anschauen. Und es war für mich tatsächlich der große Game Changer, daran zu bleiben, daran festzuhalten, weil wie hätte mein Alltag sonst ausgesehen? Ich hätte, wie gesagt, früh die Kinder, immer so alles so Peak auf Knopf. Das ist ja das, was so unglaublich viele Alleinerziehende so mega stresst und was auch echt keine schöne Lebensqualität ist. Dieses Gerenne den ganzen Tag, ja, und du kannst es keinem recht machen, ja. Auf der Arbeit wollen sie mehr von dir, dein Kind will mehr von dir, die Erzieherin will noch mehr von dir oder in der Schule wollen sie noch mehr von dir oder keine Ahnung. Jeder will ständig mehr und zerrt an dir rum und du selbst bleibst komplett auf der Strecke. Das heißt, ich hätte hier nach Frankfurt am Main fahren müssen, jeden Morgen auf einer also vollgestopften Autobahn stehen müssen oder mich mit der Bahn durchhangeln müssen, was auch noch viel Zeit kostet. Hätte dann genau das erlebt, was ich den Müttern in meinem Team suggeriert habe, nämlich totale Unzufriedenheit mit, ah, du musst schon wieder weg, ja. Da habe ich tatsächlich einen Spiegel bekommen. Und ja, mich jeden Morgen auch fertig machen und hübsch machen und auch die richtigen Klamotten haben, das ist ja auch irgendwie so eine recht prestigeartige Branche. Und da habe ich gewusst, ich bin dann wahrscheinlich die Letzte, die um 16 Uhr es gerade so schafft, die Kinder abzuholen. Völlig neben mir ist, der Haushalt schleift. Alles Bach runtergeht. Und da dachte ich mir so, nee, so machst du es nicht. Und habe mich tatsächlich mit viel Atemübungen dann darauf verlassen, das wird schon. Und tatsächlich, ich bin bis heute immer noch also alleinerziehend und selbstständig, hat super funktioniert, weil es mir nämlich auch das Problem mit der Kinderbetreuung genommen hat. Man kann dadurch, dass ich halt freie Bo Jobs, also ich bin jetzt nicht selbstständig im Sinne von, dass jemand weiß, also nicht weisungsbefugt oder dass ich jemanden unterliege von der Weisung, sondern egal, was ich mache, und da gehört ja auch der Blog dazu, da gehört auch der Podcast dazu, gehören auch die Bücher dazu, die ich schreibe, und auch jetzt mittlerweile mein Mentoring, was ich anbiete, um anderen wirklich auch zu helfen, in diese Unabhängigkeit zu kommen, ja, auch beruflich und finanziell, aber auch mental vor allem, hilft es halt sehr, dass ich halt dann vormittags wirklich konzentriert arbeite und mittlerweile stehe ich sogar um 5 Uhr morgens auf. Wenn die Kinder im Prinzip noch schlafen, habe schon mal 2 Stunden gearbeitet und diese Konstellation funktioniert gerade sehr, sehr gut, dass ich wirklich so dann auch mittags fertig bin. Gut, die sind jetzt auch nicht mehr in dem kleinsten Alter, das heißt, es ist auch in Ordnung, wenn ich nachmittags vielleicht nochmal ein Stündchen was mache oder abends nochmal einen Kurs gebe oder so. Ja, da ist Verständnis. Aber tatsächlich, ich bin, und das ist das Großartige, weißt du, wenn hier die Schule anruft und sagt, ah, ihre Tochter, der geht's nicht gut, können Sie die abholen, dann bin ich in 5 Minuten da. Welches, und das ist sowas, wo ich denke, guck mal, so geht es, so kann man es einrichten, so kann man es machen. Ich weiß, da gibt es auch viele, die dann sagen, ja, weil du mit deinem und du bist privilegiert und bla bla bla. Ich glaube, es geht für viel mehr Menschen, als wir denken. Oder von mir aus irgendwie das Festangestellte runterschrauben, dafür vielleicht irgendwie eine freibestimmte Selbstständigkeit nebenbei aufbauen, wie auch immer. Da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, auch Geld zu sparen. Und dann mache ich so viel möglich oder wenn irgendwo, was für sich, dann fallen mal 2 Stunden auf, dann ist bei den paar Familien, die beide irgendwo in der Festanstellung sind, gleich Halligalli, weil sie sagen, oh mein Gott, wir können das Kind nicht abholen. Und dann fahre ich Alleinerziehende und hole alle Kinder ab. Ich mache denen hier Essen und die sind nachmittags hier und spielen, wo ich dann denke, aber mich in eine Schublade schmeißen, von wegen nicht belastbar, ne? Dankeschön. Ja, und deswegen hasse ich dieses Branding. So,
Ja,
das war das
es ist genau
eine.
das Gegenteil. Es ist
Ja.
absolut genau das Gegenteil. Das stelle ich hier auch immer wieder fest.
Ja,
Ich meine, ich habe mich dann ja auch
ja.
selbstständig gemacht. Das ist genau wie bei dir. Ich bin auch da, wo zum Beispiel dann im Krankenhaus gearbeitet wird und so oder im Schichtdienst gearbeitet wird, die auch einfach nicht erreichbar sind während ihrer Arbeitszeit. Ich bin überall der Notfallkontakt.
Ja, genau, sehr gut, ne? Ja. So, also diese Baustellen habe ich mir schon mal durch eigenes, wie machst du es für dich, individueller Weg, ja? Mühsam, ja. Man muss auch ein gewisses Standing an den Tag legen oder auch mal über die Meinung anderer hinweghören, ja, die vermeintlich guten Ratschläge. Und dann, das sind die zwei großen Blöcke gewesen und dann natürlich das Thema Altersvorsorge. Darüber haben Sina und ich ja auch schon die ein oder andere Podcast-Folge beim AE-Team gemacht. Einfach weil man sich vorher so sicher gefühlt hat und dann mit dem Wegfall des Partners, es geht ja gar nicht oft um Liebesbeziehungen, die da wegfallen, sondern ganz oft um diese Sicherheit. Dieses Sicherheitsgefühl sogar eher, weil, ne, Sina sagte auch, also selbst, also wie gesagt, bei uns war es am Anfang ein finanzielles Thema, weshalb dieses Gespräch entstand, das zur Trennung führte. Ich glaube mittlerweile, dass mit meinem Partner ich finanziell niemals so gut aufgestellt wäre, wie ich es jetzt aktuell bin. Und diesem Thema sich auch zu nähern und nicht einfach nur immer auf staatliche Rente zu hoffen. Und dass es mit der Teilselbstständigkeit oder Teilfestanstellung dann irgendwie schon reichen wird. Also ich gebe mittlerweile auch Mentoring für Finanzen und da gucken wir uns das mal ganz genau an. Und das ist so wie einmal, das ist so wie so ein Pflaster, das man auf so einer eitrigen Wunde hat, wo man nicht ran will. Und dann machen wir einmal so und dann gucken wir mal, wie es drunter aussieht, lassen ein bisschen Luft dran und dann kommen ein paar gute Ideen, wie man es anders machen kann. Und ich bin sogar der festen Überzeugung, dass dieses Thema Geld investieren kein Nice to Have mehr ist oder irgendwie so die Kirsche auf der Sahnetorte für die Rente. Nein, also allein wenn
Jetzt
man
ist die Torte.
es ist, ja, es ist nicht nur die Torte im Alter, sondern ich finde, gerade für Alleinerziehende ist es extrem wichtig, dass sie sich nebenbei halt ein zweites, so was ja vorher der Partner war, ich nenne das mal so ein zweites
Genau.
Schwungrad, ein finanzielles aufbauen, dass
Ja.
nicht nur ich mit meiner Arbeitszeit,
Nur verlässlicher als der Partner.
ja, genau, also ja, genau, kann man ja ausrechnen, ne? Ist ja,
Ja.
genau, kann man alles, also das ist ja so ein unglaublich seidener Faden, an dem so viele Alleinerziehende hängen. Mit einem Gehalt, einem Arbeitgeber, vielleicht auch kein gutes Netzwerk, alleine für die Kinder verantwortlich, egal wie viel der andere betreut oder nicht. Bei uns hat es auch schon halbjährige große Lücken gerissen, wo gar kein Kontakt war oder wo ich auch von niemand anderen sonst Hilfe bekommen habe. Und das ist halt ein ganz, ganz großer seidener Faden. Und wenn man dann es schafft, sich nebenbei ein zweites Schwungrad aufzubauen, das mit der Zeit ja dann auch erträglich und verlässlicher wird, ist das so ein unglaublich, also das war das geilste Gefühl, erstmal das Haus selbst gut verkauft zu haben und noch mit einem kleinen Plus rauszugehen, also nicht irgendwie so alles abzugeben und das dann zu nutzen. Es war wirklich nur ein kleines Plus, waren jetzt irgendwie keine sechsstelligen Summen oder so. Und damit halt das nicht einfach nur auf dem Sparkonto zu packen, sondern damit wirklich was Gescheites anzustellen. Und das steht jetzt wirklich so wie ein eigentlicher Partner, wie so ein Schutz neben mir und hält mich. Und das beruhigt mich natürlich extrem, weil ein Arbeitsvertrag kann schnell weg sein, eine Firma kann umstrukturieren, kann die Filiale schließen und woanders hinziehen. Was machst du denn dann? Ja? Und das letzte Thema, was ich mich gefragt habe, ist das Thema Partnerschaft. Und da finde ich es so krass, nachdem ich jetzt wirklich mich 10 Jahre aus diesem Feld rausgezogen habe und wirklich, das ging ja früher nie. Früher ging es immer nur darum, wie Sina ja auch sagte, wie du hast keinen Freund, bist nicht hübsch genug oder bist zu dick oder zu doof oder keine Ahnung was. Ja, das ist ja auch wieder so eine, ne, du musst immer irgendwie eine Beziehung haben. Du musst immer irgendwie in Beziehung sein. Das ist auch so ein gesellschaftliches, ja, weiß nicht, Thema, wie du bist alleinerziehend. Du findest auch bald wieder den richtigen, wo ich sage, den will ich gar nicht. Ja. Also nicht so nach den Werten der Gesellschaft, da kann ich sehr gut drauf verzichten. Ja. Und dann denke ich mir, wozu haben viele einen Partner aus finanzieller Absicherung?
Ja,
Und zwar
früher
in
war
beide
die Ehe ja
Richtungen.
auch ein ökonomischer
Ja, aber halt auch
Faktor.
in beide Richtungen. Weißt du, die Frau den Mann als finanzielle Absicherung und der Mann die Frau als schafft das
Care-Arbeit.
Zuhause, kümmert sich um die Kinder, ja, als Absicherung der Familie. Das ist Co-Abhängigkeit. Das ist nicht unabhängig aus freien Stücken auf Augenhöhe.
Aber Ehe müsste halt auch richtig gelebt werden, so wie es eigentlich vorgesehen ist. Und das tut ja keiner. Also selbst in unserer Rechtsprechung, in Deutschland zumindest, ist es ja so, dass ein auch finanzieller Ausgleich stattfinden sollte zwischen Ehepartnern. Aber das macht ja keiner. Das
Ja,
wird einfach
genau.
nicht unbedingt, weil dessen ist sich ja keiner bewusst. Aber was Silke eben sagte, gerade zum Thema Altersvorsorge, ich finde, das ist nämlich dann auch plötzlich der Punkt, wo die Dankbarkeit ins Spiel kommt. Plötzlich ist man der Situation, alleinerziehend zu sein, nämlich dankbar, weil man sieht um sich sich herum seine Freundin, die jetzt gerade im frisch gebauten, hochverschuldeten Häuschen sitzen, mit ihrem zweiten Kind auf dem Schoß, die wirklich die ganze Zeit zu Hause sind, nach Möglichkeit auch gar nicht mehr arbeiten gehen wollen, weil das ist ja so schön zu Hause. Der Mann
Ja,
macht
aber
dann
auch
halt noch einen
steuerlich
zweiten.
gefördert, da machen wir uns nichts
Ja,
vor.
ja,
Also
ja, ja,
die
klar.
Anreize, dann wieder arbeiten zu gehen, sind wirklich
Ja,
verschwindend gering.
trotzdem ist es halt für die Frau die Falle, ne, von der wir ja immer
Ja,
so gerne reden.
absolut.
Und ich bin einfach nur dankbar, dass ich da nicht reingefallen bin in dieses Muster, weil ganz ehrlich, wenn das anders gelaufen wäre, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich auch so denken würde, dass ich auch so leben würde, ne? Und dann irgendwann, weil man es ja auch so vorgelebt bekommen hat, ne? Weil man es ja überall auch so sieht, weil es alle anderen so machen und man sich gar nicht mit dem Thema beschäftigt, sondern dann erst vielleicht in 20, 30 Jahren. Ich bin froh, dass ich so früh angefangen habe zu investieren und da nicht erst mit 50 plötzlich stehe, nach zwei erwachsenen Kindern und irgendwie einer zerrüttelten Ehe oder was,
Ja.
und mir dann mal überlegen kann, ja, wie mache ich denn jetzt noch für die nächsten 15 Jahre hier irgendwie den Sack zu, finanziell gesehen, sondern mich da so früh mit beschäftigen darf. Und ja, da haben wir dann plötzlich diese große, große Dankbarkeit, warum man der Situation auch dankbar sein darf, weil sie einen nämlich in so vielen Lebensbereichen ermächtigt. Und das
Ja.
Schöne ist ja auch, wir sind halt in einer Situation, wo ganz klar ist, dass wenn wir mal wieder einen Partner haben, wir uns einen Partner suchen, den wir wollen und nicht einen, den wir brauchen. Und das macht einen
Ja.
riesigen Unterschied. Ich brauche keinen Partner. Ich will vielleicht einen, aber ich brauche keinen.
Ja.
Und das ist ein riesiger Unterschied. Und ich bin auch der Meinung, dass es schöner ist, gewollt zu werden, als gebraucht zu werden.
Sehr
Ja.
schön, ja.
Bei mir
Ich
war es
finde
ja
auch,
auch
dass
ähnlich, ne? Also auch mit dann selbstständig machen und sich was aufbauen, auch was Passives aufbauen, das ist mir immer sehr wichtig, dass man sich was aufbaut, was dir Geld einbringt,
Ja.
während du auch mal nichts tust, weil das ist für mich die wahre Beruhigung im Alltag, zu wissen, ja, wir können hier jetzt halt auch mal einen Monat krank sein oder zwei oder drei, ist egal, weil die Bücher verkaufen sich halt trotzdem. Ist halt schade, weil in der Zeit wächst das Business jetzt auch nicht und man könnte schneller noch mehr kreieren und noch mehr an den Markt bringen und so. Es ist ein Zeitfaktor, der verloren geht und ich habe immer so diesen Druck auch von wegen, ja, es ist alles ungenutzte Zeit, ungenutzte Zeit, aber es ist Blödsinn. Das ist das, wo ich mich jetzt auch dieses Jahr noch von verabschieden darf. Also aus diesem ewigen Machen rauszukommen und halt einfach auch mal zu sagen, naja, es ist aber auch eigentlich alles gut, weil letztendlich kommt genug rein, um hier die monatlichen Ausgaben zu decken und fertig. Ich bin zwar so nicht schneller in meiner finanziellen Freiheit, aber es ist okay. Und
Es ist
damit
auch
bin ich
nicht
schon.
rückläufig.
Nee, genau. Und ich bin halt
Ja.
auch schon sehr viel weiter als die meisten anderen in dem Bereich. Im nächsten Monat, also im März jetzt, ist mein Auto komplett abbezahlt. Dann bin ich komplett schuldenfrei und habe nur noch das, was ich bisher investiert und angespart habe, als Vermögen. Allein mit diesem Satz, ich bin schuldenfrei, ist man ja schon reicher als irgendwie
Bist du
80
schon
Prozent.
die Top, genau, bist du schon bei den
Ja.
Top 20? Ja.
20, genau. Ja.
Wow,
Ja.
Glückwunsch dafür.
Ja, danke.
Ich finde auch, dass Alleinerziehen ein extremes Aufräumen ist. In allen Lebensbereichen. Es ist ein Kommen auf die Basis, mit der man sich dann erstmal anfreunden muss, aber danach kann es extrem ermächtigend sein. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage an euch, und zwar, nein, Entschuldigung. Was brauchen Alleinerziehende eurer Meinung nach am allermeisten? Ihr habt jetzt diese Expertise über den Podcast, über diese intensive Privatrecherche aufgebaut, und ich glaube, ihr habt schon ein ziemlich gutes Verständnis dafür. Da bin ich gespannt auf eure Antworten.
Ein Rechtssystem, das entsprechend funktioniert. Also ich finde, das ist mit das Erste, das Fundamentalste, vor allen Dingen, wenn man in die Situation rutscht. Es gibt keine Anlaufstellen wirklich für Alleinerziehende. Du hast für alles, für Elterngeld, für Mutterschaftsgeld, für dieses, für jenes, für Kindergeld. Du hast überall verschiedene Stellen, die du anläufst. Es gibt keine vernünftige Beratungsstelle, wo alles aus einer Hand mal erklärt und gemacht wird oder dir gesagt wird, was dir zusteht oder das Ganze auch einfach schnell prozessiert wird. Es kann ausgesessen werden ohne Ende. Es wird nur über Väterrechte gesprochen, aber seltenst über deren Pflichten. Und ich finde, es braucht ein System, also ein Rechtssystem und ein Steuersystem, das uns wirklich fördert und nicht benachteiligt. Wir zahlen ja prozentual gesehen am meisten Steuern. Auch trotz, weißt du, es wird immer so toll verkauft. Ja, du bist dann ja als Alleinerziehende in Steuerklasse 2. Ja, schön. stehe ich jetzt auch nicht besser mit da. Im Gegenteil, wie gesagt, prozentual gesehen zahlen wir immer noch am meisten Steuern. Ein Mann, der eine erwachsene Frau durchfüttert ohne Kinder, ja, der hat, wenn er 45.000 im Jahr verdient, ist mal so mein Lieblingsbeispiel, ne, zahlt der irgendwie 6.500 € Steuern. Wenn ich als Alleinerziehende das Gleiche verdiene und ein Kind durchfütter, ja, und nicht eine erwachsene Frau, die arbeiten gehen könnte, sondern ein Kind, das de facto Fürsorge braucht, ne, zahle ich 10.000 € Steuern. Ich zahle 3.500 € mehr Steuern, weil wir nämlich nicht im Ehegattensplitting sind. Das ist ja was, was wir schon lange fordern. Entweder das Ehegattensplitting abschaffen oder Alleinerziehende reinholen, weil es wurde erfunden, weil man gesagt hat, einer Ehe entspringen Kinder. Also es ist auf die Kinder gemünzt. Das heißt, es hat auch Anwendung zu finden, da wo Kinder sind, tut es aber nicht. Entsprechend, wie gesagt, abschaffen oder dafür sorgen, dass es das tut. Also, das sind so die Punkte, das Steuersystem. Und ich persönlich, gesellschaftlich gesehen, finde auch, dass erstmal bei einer Trennung grundsätzlich die Pflicht da sein müsste, für den anderen sich entsprechend auch zu kümmern. Also es müsste verhindert werden, dass einer so leichtfertig sich der Verantwortung entziehen kann. Das heißt nicht, dass man die irgendwie zwingt, irgendwie zusammenzubleiben oder was weiß ich denn. Aber diese Verantwortung, sich nicht einfach entziehen zu dürfen oder auch in solchen Fällen, wo sich getrennt wird, erstmal von Anfang an eine Summe X, mindestens, keine Ahnung, 800.000 €, was weiß ich, im Monat zahlen zu müssen, bis irgendwas entschieden ist. Und nicht, es wird erstmal gar nichts gezahlt, bis irgendwas entschieden ist, sondern genau andersrum, weil dieses Lebewesen ist da, da muss nicht drüber gestritten werden. Ne, also da
Danke,
darf
Silke.
ganz viel passieren. Silke hat da bestimmt auch noch ein paar Ansätze,
Oh
ne?
ja, ich habe hier gerade schon ein bisschen mitgeschrieben. Also
Ja, also da kannst
natürlich,
du gar
natürlich
nichts.
brauchen wir Vorbilder. Und weil ansonsten dieses, also man muss nur mal bei den Medien reinschauen, da findest du nichts. Ja? Also es wird so nach und nach kommen auch bei mir immer mal wieder kleinere Magazine oder Zeitschriften, die dann mal ganz neugierig sind, ja, weil sie mal was Neues bringen wollen, aber es ist noch nicht im großen Mainstream angekommen. Und auch eine Aufklärung über diese drei Phasen, von denen wir gerade sprachen. Also eine Alleinerziehende oder eine Alleinerziehende in Phase 1 hat ganz andere Bedürfnisse als in Phase 2 oder 3. Und jemanden aus Phase 3 mit einfach nur in diese gleiche Schublade reinzustumpen, das ist einfach eine bodenlose Frechheit. Machen wir uns nichts vor. Man könnte so viel lernen, auch gesellschaftlich, auch für Familien von Alleinerziehenden in Phase 3. Dementsprechend Akzeptanz, ja, und auch, wie gesagt, ein Verständnis. Und dass man auch ein Recht hat auf ein gutes Leben, unabhängig vom Beziehungsstatus, dass es nicht immer um dieses gefallene Wesen geht, ja, dieses aus dem, was weiß ich, vorausgeschubst. Also, ich hatte ja vorhin schon gesagt, man war immer auf der Suche nach Mr. Right, ja. Dann hat man sich in seinem Ich bin angekommen gefühlt und dann wurde man aus dem Nest rausgestummt. So. Und ich finde, jetzt hat man aber diese wunderschöne Vogelfreiheit, und über die redet keiner, dass da nämlich auch diese vielen Chancen drin sind. Ich brauche gerade keinen Mann für neues Kind, Familienplanung ist abgeschlossen. Ich kann mich jetzt mit so vielen anderen großartigen Dingen beschäftigen und dadurch gibt es ja auch nur diesen Podcast, dadurch gibt es ja auch nur Sinas und meine Bücher, weil wir einfach nicht ja, alles nur für die Familie oder so, wie man es klassischerweise irgendwie denkt, tun. Und was mir noch ganz stark auf dem Herzen liegt, ist, Sina hat da schon sehr gute Punkte gesagt, unterschreibe ich auch voll. Aber mir ist gerade was aufgefallen. Ich hatte zum ersten Mal die Lust, mit meinen Kindern in den Urlaub zu fliegen. So, jetzt in den Osterferien, die anstehen, und habe mal nach Preisen geguckt. Und da ist es mir wirklich, das war gestern, ist es mir ganz sauer aufgestoßen, weil wir haben hier in Hessen haben wir 3 Wochen Osterferien. Das ist sehr lang. Das heißt, es gibt eine Woche, wo sonst keiner mehr Urlaub hat von den anderen Bundesländern, wo es sich zu reisen lohnt. Und da habe ich mal geguckt, was so ganz klassisch Flug mit irgendwie Halbpension in einem schönen 4-Sterne-Hotel auf Mallorca kostet. Und jetzt haltet euch fest. Also ich und ein Kind. Also sind ja beide noch keine, also zwar 12, aber noch nicht älter. Bis 12 gilt ja dieser Kindertarif. Ich und ein Kind kosten in einem echt schönen Hotel 600 Euro. Ich und zwei Kinder kosten, ich will von euch hören, was es kostet.
Ich
Gleiches
denke, das
Hotel,
Doppelte. 1.200.
2.500.
Was?
Ja, nichts
Ja.
unter 2.000, nur weil ein Zwölfjähriger noch mitfliegt. Und das ist eine Schweinerei. Und das sehe ich generell bei Preisgestaltungen.
Dann
Ja.
kannst du eigentlich zweimal mit einem Kind buchen.
Ja, lustig, ne?
Ja.
Ja, ist eine gute Idee. Wäre ich nicht so teuer wie mit, ja, es ist unglaublich dreist und frech und ganz schlecht überlegt, weil auch wenn ich hier mal mit meinen Kindern in diese eine Therme gehe, ja, da gibt es Familienkarten. Aber die können wir nie nehmen, weil die ist 1 Euro teurer, als wenn wir jeder nur den Einzelpreis zahlen. Und das bedeutet, wenn eine Familie mit 2 Erwachsenen und bis zu 3 oder 4 Kindern teilweise da reingehen, bezahlen die 4-mal so wenig wie ich.
Ja.
Weil ich eine Frau bin, weil ich sowieso nicht Vollzeit arbeiten kann mit den Kindern und beruflich, wissen wir alle, dann Frauen. Normalerweise, sagen wir mal, wenn man es so im Bundesdurchschnitt und mit allen möglichen Gehältern hier berechnet, immer noch diesen Gender Pay Gap haben, ja, etc. etc. Also, wenn man das alles hochrechnet, ist es einfach eine Riesenschweinerei, dass wir nicht nur die höchsten Steuern zahlen und kein Mensch darüber wirklich Bescheid weiß. Ja, ich hatte hier vor kurzem eine Anfrage von der Wirtschaftswoche, da ging es um Teilzeit und das habe ich dann an eine Alleinerziehende weitergegeben, die in München wohnt. Teilzeit arbeitet, gerne andere Arbeitsmöglichkeiten in Betracht nehmen würde, was aber alles so nicht hinhaut, auch mit Kinderbetreuung und finanziell und generell, ja. Und dieser Mensch von der Wirtschaftswoche wollte ihr erzählen, dass sie es als Alleinerziehende doch so gut hat und dass sie staatlich so gefördert wird. Und da hat sie ihm mal den Spiegel vorgehalten, hat gemeint, wo denn? Weil sie kriegt nur Kindergeld. Sie kriegt auch nicht mal Unterhalt oder Unterhaltsvorschuss aus gewissen Gründen, weil sie einfach den Kindsvater nicht nennt. Oder nennen will, aus persönlichen Gründen. Und sie kriegt nur Kindergeld und wohnt im teuren München. Und dann haben wir noch diese hohe Besteuerung plus hier, ne, Preise überall, nicht wirklich alleinerziehendenkonform. Also das ist wirklich ein Armutszeugnis, möchte ich sagen.
Ich habe das tatsächlich auch erst in einem Museum in Wien gesehen, dass es eine sozusagen Mini-Familienkarte
Ah,
gibt,
wie schön.
wo sie einen Erwachsenen und ein Kind haben. Ich meine, noch immer sehr exklusiv, wenn man jetzt 2 Kinder, 3 Kinder hat, aber immerhin ein Erwachsener, ein Kind.
Ja, das ist fast schon, also wie gesagt, jetzt bei dem Reisen auch gut, aber wenn du, wie ich, ein Erwachsener mit 2 Kindern bist, hast du
Das
teilweise
muss
echt ein
anders
Problem.
gestaltet sein. Das muss man anders gestalten. Du müsstest eine alleinerziehende Karte machen und dann ist egal, wie viele Kinder es sind, weil es geht darum, dass es nur einen Hauptverdiener gibt.
Ja, das ist
Ne?
eine gute Lösung, ja.
So müsste man diese Karten gestalten. Man sagt, okay, Alleinerziehende, lassen Eintritt 10 Euro sein, regulär, ermäßigt irgendwie 7 Euro, Alleinerziehende zahlen 6. Ja, oder 5 oder was weiß ich. Und zwar immer, egal ob sie mit einem Kind oder mit reinkommen. So würde das funktionieren. Anders funktioniert sowas nicht. Anders ist es keine Hilfe. Was wir halt ganz oft machen, also wir dadurch, dass wir ja viel, wie gesagt, mit unseren besten Freunden machen und wir da meistens, wir beiden Mütter mit den Kids unterwegs sind, wir gehen sowieso überall als Familie rein, auch ins Hotel und so. Da fragt auch keiner nach. Also das ist ja auch, das ist denen ja auch egal. Familie sind ja auch nur 2 Erwachsene. Das ist ja denen völlig egal, ob du wirklich irgendwie eine Familie bist. Es geht ja eigentlich nur um die richtige Verteilung der Personenzahl auf Erwachsene und Kinder. Ne, daran merkt man ja auch schon, wie dumm das eigentlich ist.
Ja, total. So, wir sind schon am Ende angelangt. Sina und Silke, ihr seid ins kalte Wasser gestoßen worden, seid dann durch die dicke Mitte, habt es dann daraus aber wirklich, glaube ich, das Beste gemacht, was ihr machen konntet. Ihr habt den AE-Podcast hochgezogen, ihr habt für eure finanzielle und emotionale Sicherheit gesorgt und vorgesorgt. Und seid jetzt dort, wo ihr seid, wollt ihr gerne der Tiny Family Podcast Community noch irgendetwas, irgendein Abschlusswort mitgeben, einen guten Rat, etwas, das ihr vielleicht früher gebraucht hättet?
Ja, also wie Silke immer so schön sagt, ne, ist nicht das Ende der Welt, auch keine Sackgasse, ja. Ja, also es wird besser und man darf in diese Selbstermächtigung gehen. Also das ist mir immer ganz wichtig zu gucken, auch wenn man das am Anfang nur ganz schwer hören kann, aber das Universum ist immer für dich und wo liegt das Geschenk da drin? Also es hat auch alles immer, so schlimm die Situation auch ist, in allem liegt irgendwie ein Wachstum. Und ich finde, das Wachstum beim Alleinerziehendsein ist absolut gigantisch. Das ist fast mit nichts vergleichbar, was sonst so an Wachstum irgendwie gibt. Und Ja, man lernt da richtige Life-Skills und ich finde, es wird Zeit, dass wir aufhören, uns da unter den Scheffel zu stellen. Das ist eine Zeit, in der wir so viel lernen, wir haben danach voll die Manager-Skills. Da geht man 2 Jahre später bitte nicht zum Arbeitgeber und sagt, ja, ich bin ja Mama geworden, ist okay, wenn sie mir nur die Hälfte zahlen. Nein, Mann, das Doppelte, auch wenn du nur halb so viel arbeitest, ja. Also wirklich sich dieses Standing mal rauszuholen und zu sehen, was du alles leistest, auch wenn dir dafür keiner auf die Schulter klopft oder es dir keiner monetär irgendwie zeigt, ne? Trotzdem hat es entsprechend den Wert. Und dessen darf man sich bewusst werden. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass man die Situation annimmt und versucht, damit zu strahlen.
Ja.
Und das wird auch das Umfeld anstecken. Du wirst es auch merken, je nachdem, wie du auftrittst. Dir kommt dann keiner mehr mit, ach du Arme, du findest auch noch den richtigen. Die gucken alle nur noch, oh cool, ja, krass. Oder dann kommt sowas wie Corona und du wirst gefragt, ja, wie machst du das denn? Ja, so wie immer. So wie immer. Es ist nichts anders, ne? Und da ist so viel Wachstum auch für das Außen mit dabei, wenn man es sich erlaubt, das zu seiner Situation zu machen. Du bist dadurch nicht die Situation, die du im Film siehst, sondern du bist du. Änder den Film.
Ja, und vor allem macht den Film aus, wenn er scheiße ist, in dem Sinne von, guck dir bitte nicht den Mist an, der da durch die Medien läuft, weil
Kein Herz TV. Genau.
das macht was mit einem. Man denkt ja immer so, das ist irgendwie nur eine Unterhaltung oder das ist ja nur ein Artikel. Aber wenn du emotional da dich nicht gut mitfühlst, ja, dann macht das was mit dir und dann hält es dich auch unbewusst sozusagen in dieser Box, in dieser Schublade gefangen, ja. Und tatsächlich, wenn man sich dieses Zusammenspiel bewusst wird, dann umgeht man wirklich alle Medienberichte, alle Reportagen, die in diese Richtung gehen, ignoriert Links, die man von guten Freunden bekommt, von wegen, guck mal, was für eine krasse Reportage über Alleinerziehende oder sowas, ja. Nein, bitte reinige dich von sowas, ja, halte dich davon fern und schau einfach auf dich selbst. Ja, was ist für dich im Bereich des Möglichen? Wie hättest du es gerne? Weil nicht nur so klein denken, sondern okay, erstmal das Leben sichern, erstmal alles schauen, erstmal die Finanzen regeln, ganz wichtig. Ja, auch alles beantragen, was du beantragen kannst, damit du hier nicht ins Märtyrertum gehst. Ja, auch ein Standing entwickeln dem Ex-Partner gegenüber und wirklich das Geld auch fordern. Ja, ihr habt gerade bei Sina gehört, das kann durchaus noch lange dauern, bis es wirklich fließt. Ja, aber nicht in dieses gescheiterte Existenzenthema rein switchen, weil dann habt ihr echt verloren. Ja, und ihr seht ja jetzt hoffentlich anhand dieses Podcasts und auch ja, so generell, was hier in dieser Reihe schon alles erschienen ist, dass es eben nicht das Ende der Welt ist und auch keine Sackgasse ist, aber dass es eben noch nicht in der breiten Öffentlichkeit angekommen ist. Deswegen wird die breite Öffentlichkeit dir da auch nicht helfen, sondern dann such bitte die richtigen Quellen und die, die dich aufbauen und Mut machen. Und von denen darfst du so viel hören, wie du willst, ja? Dann hör dir eine Folge 5-mal an, wenn sie gut war. Hauptsache, du lächelst danach.
Ja, auf jeden Fall. Liebe Sina, lieber Silke, vielen, vielen Dank für eure Erzählung, von der dicken Mitte, für eure Erfahrungswerte, die ihr euch so lang und so oft oder so, wie soll ich sagen, so intensiv angeeignet habt. Danke für euren Podcast, für den Aktivismus sozusagen, den ihr da betreibt, für eine bessere Lebensqualität für Alleinerziehende und all die Single Moms und in welchen Varietäten und
Und auch
Ausformungen sie es auch
zukünftigen
immer gibt.
Single Moms, ne?
Genau, und
Wir
auch die zukünftigen natürlich. Genau, vielen, vielen Dank. Alle Links sind in den Shownotes von euch.
Ja, danke, dass wir da sein durften. Hat Spaß
Dankeschön.
gemacht.
Ja, macht's gut.
Bis
Ciao.
dann. Tschüss.
Tschüss.
Okay, ciao, Kakao.